Weihnachten ist vorbei. Nein, halt. In diesem Jahr ist es doch alles ganz anders. Es gibt den dritten Weihnachtstag. Und während sich in Deutschland alle irgendwo impfen lassen, leider noch nicht alle, aber das große Impfen beginnt, kümmern wir uns um die wirklich wichtigen Dinge. Und deswegen HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast. Folge Nummer 54. Und Weihnachtsmann Olli ist mit seinen Elfen. Tom, moin.
Moin.
Arne.
Moin, Olli.
Und Jan am Start. Moin, Jungs.
Ja, moin. Moin.
Ja, fröhliche Weihnachten nachträglich. Erstmal, wie habt ihr gefeiert? Habt ihr schön gefeiert? Wart ihr brav oder habt ihr euch, musstet ihr euch irgendwie verstecken, weil ihr zu viele wart? oder war es wirklich so wie jedes Jahr?
Ganz brav natürlich, ganz brav.
Keine.
Im kleinsten Kreise.
Ja. Genau. Keine Vorkommnisse, die erwähnenswert wären, würde ich sagen.
Okay. Nee. Also, wo du jetzt das auch eben gerade gesagt hast, wo das mit dem Impfen losgeht, ne? Es gab ja das Gerücht, dass die Reihenfolge in Hamburg geändert wird. Ne?
Ja. Ja, jetzt kommt's.
Die fangen nicht mehr mit den Rentnern an, sondern Terodde zuerst.
Achso, ich dachte, Hamburg. Die Schwächsten müssen zuerst geimpft werden, der FC St. Pauli.
Nein.
Okay.
Nee, nach der Wichtigkeit, es geht nach der Wichtigkeit.
Ja, sehr gut, ja, müssen wir machen. Bin ich dabei, auf jeden Fall. Ja, wir haben ja, heute ist der 27. Wir haben ja schon so ein paar Tage versucht, uns irgendwie zusammenzufinden, aber das soll man erstmal machen, so kurz vor Weihnachten oder Weihnachten selbst, gar nicht so einfach, denn es ist schon ein bisschen her.
Weihnachten ist schon Stress, ne?
Also da ja, Weihnachten, auf jeden Fall. Und dann noch abzuliefern. Und am 21. Haben wir gespielt, unser letzter Spieltag in diesem Jahr gegen Karlsruhe. Dritter Sieg in Folge wieder. Erinnert ihr euch noch ein bisschen an das Spiel? Oder ist es vielleicht schon langweilig?
Ja, je länger es her ist, desto positiver wird das. Das ist immer gefährlich, ne?
Ja, man sieht nur noch das Ergebnis dann, ne?
Ja. Wobei das Ergebnis in diesem Fall, ich fand so ein bisschen, das war phasenweise oder zumindest am Anfang war es so ein Gegenentwurf zu dem vorigen Spiel, weil sie eigentlich sehr stark gespielt haben und für mich fast gespielt haben, wie als wenn es schon 3-0 stehen könnte. Und dann fällt aber dann doch das 1-1. Wie das gefallen ist, können wir ja später erörtern, aber es war dann irgendwie so, dass man gedacht hat, so ja, jetzt können ja alle zufrieden sein. Wir spielen gut, aber spielen trotzdem 1-1. Und vorher haben wir schlecht gespielt, aber leider 4-0 gewonnen. Ja, naja gut, hat sich ja dann noch, es gab ja noch den Terodde-Moment, aber ja.
Reiner. Obwohl, ja. Also wir können ja mal, da muss man ja gar nicht so, oder direkt am Anfang vielleicht nochmal was zur Aufstellung sagen. Wie fandet ihr das? Es ist ja jedes Mal doch irgendwie schon ganz schön anders. Also wir haben jetzt, fühlen uns immer auf, Jatta war mal wieder dabei, was, da kommen wir auch gleich zu, ja nicht so verkehrt war, aber nicht jeder fand das super geil. Fandet ihr irgendwas jetzt, hat euch was gewundert? Oder?
Ja, am Anfang klar, am Anfang hat man sich ein bisschen gewundert, aber letztendlich war es ja dann so, dass es diesmal aufgegangen ist, ne, mit Jatta, was ich mir eigentlich schon lange gehofft hatte, dass er ihn mal wieder mehr bringt. Jamra statt Leibold auf links hat mir auch ja, sehr gut ist, gefallen, das leider.
Erste Spiel von Leibold, ja. Dass er nicht gespielt hat.
Ja. Und Kinsombi und Gazula waren mal beide in der Startelf. Und das war auch eigentlich von beiden okay, würde ich sagen.
Also, wir sind ja immer gespannt, was unser Trainer da hinstellt. Und dann mit Jatta, ja, sag doch mal was zu diesem Tor. Also, das war ja schon in der dritten Minute oder das war ja ein Lauf über das ganze Feld. Sicherlich hat er das nicht vorgehabt, so würde ich jetzt einfach mal sagen, aber irgendwie hat es sich so ergeben, oder?
Der hat das ja nie vor, aber das ist ja genau das, stimmt, was ihn so unberechenbar macht, ne? Dass er eben halt
selber nicht
wirklich
weiß, was er
einfach so draus losläuft, ja. Und ja, das ist der typische Jatta-Style. Und ja, ich fand es hammergeil, muss ich sagen.
Ja, also im Grunde genommen genau richtig. Weder Mitspieler noch Gegner noch er selbst wissen so ganz genau, was in den nächsten 2-3 Sekunden passiert. Nein, also
er guckt wahrscheinlich
hat er natürlich
gespannt.
Gut gemacht.
Ja.
Aber ich suche ja immer so ein bisschen das Haar in der Suppe und ich glaube, der letzte Kontakt vor dem Torschuss war also am wenigsten geplant. Und wäre der nicht gewesen, weiß ich nicht, ob er dann tatsächlich so schön in diese Schussposition kam. Aber dafür, wenn man sieht, wenn Jatta links mal durchbricht und dann den Ball mit links versucht, in die Mitte zu spielen, das gelingt ihm nicht immer ganz so gut. Und dann aus doch gut 16 Metern den Ball so platziert mit links und dann auch noch aufgrund seines Laufweges, das heißt, er musste kurz vorher noch so ein bisschen den Körper wieder entgegengesetzte Laufrichtung platzieren, um dann wirklich den so zu schießen. Also da hat er mich sehr, sehr positiv überrascht.
Aber man hat manchmal das Gefühl, er guckt selber seinen Beinen gespannt zu, was sie da jetzt machen. Und dann Wahnsinn.
Ja, ja, das ist, glaube ich, aber auch genau das, was ein bisschen gefehlt hat in den letzten Spielen. Denn da haben wir ja das Problem gehabt, dass auch so ein bisschen Druck da war und Verkrampfung. Und dann guckt man ganz besonders, dass man keinen Fehler macht oder nichts falsch macht. Dann kommt aber auch nichts Geniales bei raus. Und ich glaube, dieses Jatta-Spiel, einfach drauf losspielen und nicht viel nachdenken, das ist ein Momentum im HSV-Spiel, was echt gefehlt hat, auch so in den Spielen. Und das hoffe ich, sehen wir auch wieder öfter.
Ja, aber was diese Leistung gezeigt hat und eben die nicht so guten Leistungen davor, dass Jatta also eine hundertprozentige Fitness benötigt, ne? Also wenn der aus der Verletzung kommt und gerade mal wieder so im Mannschaftstraining ist, dann kannst du noch mal 3-4 Wochen draufrechnen, dass er wieder die körperliche Verfassung hat, weil sein Spiel, glaube ich, sehr kraftraubend ist. Dadurch, dass er halt sehr viel mit Körper und Geschwindigkeit macht im Spiel. Und die hat er jetzt hoffentlich und hoffentlich über Weihnachten auch nicht verloren. Und dann glaube ich, kann er dann auch wieder über einen längeren Zeitraum konstant so ein bisschen die nicht einzuschätzende Konstante bei uns werden, die immer wieder für Überraschungen sorgt. Also selbst wenn er da mal ein schlechteres Spiel hat, sind da trotzdem immer mindestens 1-2 Sachen, die am Ende zu Toren führen können, wenn auch nur von ihm eingeleitet. Und das ist so ein gewisser Faktor Unberechenbarkeit, der uns, glaube ich, ganz gut tun wird.
Ja, also wenn er diese Form, die er da die ersten 20 Minuten, die gehörten ja fast nur ihm, wenn er das konstant bringen kann, dann reden wir diese Saison auch nicht nur immer über Terodde. Dann gibt es da einen echten zweiten Faktor. Aber gut.
Ich habe noch mal eine Sache. Natürlich ist es wieder mal zum Gegentor gekommen. Du hast doch noch gewarnt, Jan, vor Philipp Hoffmann, bin ich der Meinung.
Ja.
Und es kommt sowas beim HSV nicht an. Ich finde, abgesehen von dem Tor, ist er auch sonst häufig dazu gekommen. Oder seht ihr das anders? Also der Philipp Hoffmann abzuschließen, auch noch ganz zum Schluss, hätte es eventuell noch den Ausgleich geben können? Oder ist so ein Stürmer denn eben nicht so zu stoppen.
Ja, also er ist ja, wie gesagt, also nicht ganz ohne Grund auch als Kandidat beim HSV gehandelt, ne?
Ja. Ja, aber also da muss ich mal sagen, den hat er natürlich gut getroffen und dann also auch ein wenig gegen die Laufrichtung oder auf dem falschen Fuß von Ulreich ihn erwischt. Aber das Gegentor geht natürlich bei dem komischen Umfaller von Wagnermann los. Dass dann da auf der linken Seite, wer am Ende dann da immer so einigermaßen versucht hat, Hoffmann einzuholen, der war natürlich voll offensiv ausgerichtet, ich glaube Haier war es, hatte ein ganz anderes Stellungsspiel so und dann macht Wackenmann da seinen komischen Umfaller und dann geht es relativ schnell, Leistner kommt irgendwie noch 5 Zentimeter zu kurz und dann lief der Konter, ne? Also
ja, also wenn man großzügig ist, sagt man, das geht auf die Platzverhältnisse. Wenn man sehr kritisch ja. ist, sagt man, wenn man sehr kritisch ist, dann sagt man, wir fangen mal wieder ein Tor, weil die Absicherung gegen Konter fehlt, wenn wir aufrücken. Ne? Was ja auch schon öfter der Fall war und eben leider auch wie das Spiel gegen Kiel, das 1-1, auch leider oft in wichtigen Momenten der Fall war. Ne? Trotzdem war der Hofmann gefährlich, das wollte ich noch mal kurz sagen. Also der hat dem Leistner da hinten schon eine Menge abverlangt.
Ja, ist er denn eigentlich noch Thema irgendwie beim HSV oder wie sieht das da aus? Weiß das jemand?
Ja, die Gerüchteküche ist relativ ruhig, ne? Also das ist nicht so ganz erloschen, aber es gibt ja auch immer noch den Lee von Kiel, der im Gerüchtetopf ist und so. Und ich glaube schon, dass sie irgendwas machen, weil sich jetzt wirklich nur auf Terodde da vorne verlassen, ist natürlich sehr gefährlich. Stell dir vor, dem passiert was. Also ich sag mal, der hat 14 Tore gemacht. Ne? Danach kommen die beiden anderen Torschützen, Kittel, Narei und Winzheimer mit jeweils 2. Also das ist schon sehr, sehr dominant, weil die Torabhängigkeit, die wir da von ihm haben. Und ich glaube, da guckt man schon ein bisschen, dass man da was notfalls hinterstellen kann. Ne?
Ich weiß nicht, ob ihr Jan auch so ein bisschen sehr abgehackt hört oder das vielleicht an meiner Verbindung liegt. Falls nicht, dann bin ich ruhig. Ansonsten kannst du ja nochmal gucken, ob du in einen besseren Raum gehen kannst,
netzmäßig. Ja, das könnte sein. Ich muss mal hier, ja. ich höre euch, euch gut, aber ich kann mal gucken, ob ich mich hier noch mal kurz umziehen kann.
Du hast ja sicherlich noch einiges mehr zu berichten. Ja, aber am Ende des Tages haben wir einen Ausnahmestürmer und mein lieber Tom, sag doch mal was zu seinem Siegtreffer.
Ganz kurz, bevor wir zum den Stürmer wechseln. Also das ist bei uns in der Gruppe auch schon gewesen wäre als Link und habe jetzt nochmal schnell nachgeguckt. Also ein Artikel vom 18.12. fußballtransfers.de.com sagt, dass die sich eigentlich schon relativ einig sind, weitgehend laut Hamburger Abendblatt, was einen Wechsel im Sommer betrifft.
Ja, okay. Das hört sich doch gut an. Ich meine, der hat auch wirklich so, also es gibt so Typen meiner Meinung nach und das ist so ein Typ. Also der auch wenn er weiß, er wird vielleicht zu dem HSV wechseln oder gerade deswegen, dann liefert er da ein geiles Spiel ab. Also ja, es ist schon fast brutal, wenn man so einen Spieler diesem Verein da wegnimmt. Und aber was soll's, das ist Fußball, ne? Nützt ja nichts. Also
das ist uns gerne auch noch passiert.
Ja, das ist uns oft passiert und genau, und da müssen wir jetzt einfach auch mal alles versuchen und hinhauen. So, ich weiß nicht, Tom, bist du noch da?
Ja.
Ja.
Hallo.
Sehr gut.
Hallo.
Ja.
Man kommt herrlich, ja nicht zu Wort, ne? Man kommt ja nicht zu Wort. Die beiden anderen haben ja viel Sappelwasser getrunken schon wieder. Ich dachte, das wäre einmal.
Ich höre euch alle so schlecht heute. Ich hoffe, das ist nur bei mir.
Ich höre dich und alle anderen ganz toll.
Nee, dann liegt das an meinem eigenen Empfang. Okay, Leute, Tom, Terodde, sag doch mal was. Er wird gedoppelt. Ja.
Was ein geiles Tor, ne? Also auch mal wieder. Tatsächlich ein glückliches Händchen, das erste Mal seit langer Zeit mit der Einwechslung von Kittel, der zwar nicht viele Szenen hatte, aber ja die entscheidende mit der Flanke auf den Terodde, der sich da irgendwie, ich habe es mir irgendwie dreimal angeguckt und konnte es noch nicht so richtig nachvollziehen, der sich da im Fallen rückwärts von hinten durch die kalte Küche da den Ball geangelt hat und rein ins Tor. Und das ist dann einfach eine geile Nummer, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Also schönes Ding. Das kann er irgendwie.
Ja,
was ich auch echt cool finde, ich weiß nicht, ob ihr drauf geachtet habt, der ist ja auch immer irgendwie dabei, die anderen zu motivieren und anzupeitschen, ob er da hinten in der Verteidigung ist oder vorne oder. Der gibt halt immer richtig viel Gas und das finde ich halt auch ganz faszinierend. Ne? Und schreit die Jungs an und sagt, kommt jetzt nochmal Gas geben und so. Das ist eine schöne Sache. Freut mich sehr. Ich bin ganz zufrieden. Und der Hofmann ist eben so ein ähnlicher Spielertyp. Ne? Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, wenn das jetzt tatsächlich schon so weit ist. Aber so von der Art her ist er ja dem Terodde und der Spielart relativ ähnlich, kommt mir jedenfalls so vor. Ist auch so ein bulliger Typ und so. Naja, aber der Verein wird es schon wissen. Ich bin da ja total gläubig und hörig.
Ja, es geht ja auch, wenn ich denke mal, dass Hinterseher ja wahrscheinlich auch weg sein wird demnächst und dann wäre es schon wichtig, nochmal so einen Stürmer neben Bobby Woods mit einer Hinterhand zu haben.
Aber auch das muss mir mal dem irgendjemand erklären, warum das haben wir ja schon so oft drüber geschnackt, ne, warum er dann jetzt immer diesen den Bobby Wood bringt und wenn es nur für 10 Minuten ist und den Hinterseher auf der Bank versauern lässt oder gar nicht auf die Bank setzt, ist. Also das werd ich nicht mehr verstehen. Aber
dafür müsste man wahrscheinlich Helm-Peter fragen oder selber beim Training dabei sein, um das zu verstehen.
Ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich so, ne? Aber auch da musst du das sagen. Im Grunde genommen musst du doch jetzt wenn du den Hinterseher loswerden willst, dann musst du den doch ins Schaufenster stellen. Bobby Wood wird kein Mensch mehr kaufen bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit beim HSV. Und ob der jemals einen anderen Verein findet, war einmal dahingestellt. Aber du musst doch eigentlich zusehen, dass du Hinterseher ins Schaufenster stellst und dem die Gelegenheit gibst, nochmal ordentlich zu performen. Das ist so meine Meinung, ne?
Mhm.
Wenn du loswerden willst.
Ja, aber der muss er ja auch abliefern. Dann muss er auch gut sein im Schaufenster. Also es nützt ja nichts, wenn er dann... aber vielleicht ist er ja so scheiße im Training, dass er ihn lieber nicht mehr ins Schaufenster stellt, um ihn dann so hinten aus dem Lager zu verkaufen.
Weil die Preise dann noch weiter runtergehen.
Ja klar, ich habe da noch was im Lager, kann er noch sagen.
Der war mal richtig gut.
Ja, der ist richtig, ist der ist eigentlich immer, aber der Eindruck, der entsteht, ist doch derjenige,
ich verstehe es auch
nicht. Der ist schon im Training so scheiße, dass er ihn nicht mal aufstellt und Bobby Wood den Vorzug gibt. Und das kann ich eben nicht verstehen.
Nee.
Meine Meinung, ne?
Aber er gibt ja allen immer eine Chance und deswegen verstehe ich es auch da nicht so. Aber vielleicht erfahren wir es ja doch mal irgendwann, wenn er weg
und
ist
wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und zu Jan nochmal, ich fand den... Und den Jasula wieder ganz fürchterlich. Also, der hat jetzt nicht solche tierischen Böcke wie sonst geschossen, aber da kannst du auch nicht sagen, dass der irgendwie stabil war oder gut war, sondern der war einfach, das ist da kann einfach kein Fußball spielen, so einfach ist das. Ne? Und so. Und nur weil er keinen Fehler macht, ist er halt noch kein Fußballgott. Also für uns ja, unsere Ansprüche sind relativ weit unten, gebe ich ja zu.
Was ihn angeht.
Was ihn angeht, natürlich. Mal so. So, jetzt halte ich auch wieder die Klappe.
Nee, aber es könnte ja sein, dass wenn Hand geht diese Saison und Jules bleibt, dass einer für dich ist, für deine, damit du eine weitere Berechtigung hast hier im Podcast.
Nein, muss ich gar nicht. Was hast du denn? Mir geht's schon wieder gegen Hand. Also, der war doch wieder top gespielt
dieses Mal. Das war doch top.
Eins seiner besten Spiele. Ich habe nach dem Wochenende ja auch relativ, also als ich in seinem Alter war, ein bisschen jünger, hatte ich auch relativ häufig so Magen-Darm und so und habe dann immer gesagt, ich kann heute nicht arbeiten. So ein Mist.
Das kam aber bei dir vom Trinken.
Was denkst du, woran das bei Hand lag?
Es war Montag, das Wochenende lag hinter ihm. Hättest du mal Maradona damals bei Nizza am Montag auch nur versucht, irgendwie anzurufen oder sonst was als Trainer oder so. Keine Chance, das ging ab Mittwoch los wieder. Naja, gut, wir haben ja trotzdem gewonnen und zwischendurch war es ja lange 1-1 und es ging eigentlich auch schon wieder irgendwie die Frage um, warum wechselt er nicht, oder? Und was vor allem ist mit Winzheimer los? Ist der müde, schlapp, warum kommt der gar nicht mehr auf den Platz ruf?
Also, habe ich mich gefragt. Kann ich auch schwer was zu sagen. Weil als Kittel eingewechselt wurde, habe ich so gedacht, oha, bei dem Platz und es regnet immer noch und Kampfspiel und tiefer Boden, da jetzt so ein filigran Fußballer, zumindest möchte er da, glaube ich, immer sein, zu bringen, anstatt mal wieder das Kampfschwein loszulassen. Kann man die Kittel, glaube ich, auch nur so ein bisschen im Training suchen, denke ich mal. Ne?
Ja.
Ich glaube also, das gilt sowohl für die Hinterseher als auch jetzt für die Kittelwechsel oder Nichtwechsel. Ich glaube, er guckt nicht so sehr auf den Spieler, wenn er wechselt, sondern auf die Situation, auf die taktische Situation. Und ich fand den Kittelwechsel von daher sehr, sehr sinnvoll, weil Narei auf der Position, auf der Seite vorher, da ist einfach so viel verpufft an guten Vorstößen. Und dass dann Kittel die Vorlage zu dem 2:1 gibt, das ist, glaube ich, symptomatisch dafür. Und eigentlich, ja, also wirklich an die Brust vom Trainer zu heften. Ja, und ich denke
halt, in der Theorie sind unsere Aufstellungen auch immer sensationell und so weiter und so fort. Aber die Leistung in den letzten Tagen und Wochen, also jetzt nicht nur aufgrund seines Platzverweises, lassen ja nicht wirklich darauf schließen, dass es dann endlich mal im 7. oder 8. Versuch dann zumindest mit dieser Torvorlage klappt. Also selbst so ein eigenes Tor hat ihn ja nicht beflügelt, im Gegenteil. Im nächsten Spiel dann runtergeflogen.
Das stimmt, aber in dem Moment
daher, war es was man von den Spielern so erwartet, ja, ist das eine. Aber die Leistungen der vergangenen Spiele also ließen nicht wirklich darauf schließen, dass Kittel da die entscheidende Torvorlage gibt.
Nee, auf die Form speziell nicht, aber so von der Veranlagung her ist er dann doch eher jemand, der das bringt als ein Winzheimer zum Beispiel oder was wir eben auf der Bank hatten. Und ich glaube, genau das wollte er. Er hat gesehen, dass schon über die Seite, über den Flügel was kommt und auch Banumann, der bringt ja viele Bälle nach vorne, aber ist eben auch nicht immer der genaueste, was jetzt der letzte Pass im Strafraum ist oder die Flanke oder die Vorlage. Und Narei hat das auch nicht gebracht. Und das hat er, glaube ich, bei Kittel am meisten gesehen. Und das hat in dem Fall auch mal geklappt.
Aber dann möchte ich immer fragen, wenn er nicht auf den Spieler, sondern auf dessen Ausrichtung, Fähigkeiten, sonst was auch immer, guckt, was sieht er dann permanent in Bobby Wood?
Naja, er bringt Wood ja halt in einer Situation, wo er nicht 1:1 jetzt zum Beispiel einen Terodde oder was so jemand ersetzen will, sondern er sieht, glaube ich, da schon jemand, der mal über 5 Meter den Ball führen kann, eine Konterbegabung hat als Stürmer, ein bisschen mehr, als es jetzt ein Hinterseher oder Terodde oder so hätten. Ja, viel mehr weiß ich, kann ich mir das auch nicht erklären.
Naja, er hat ja schon einmal hat er die Vorlage gegeben. Zum 4-0 oder wann war das?
Ja, ja. Das stimmt. Obwohl das eigentlich eine Wood-untypische Szene war. Ne? Es war schön, aber es war jetzt nicht eigentlich so. Sonst ist er ja eigentlich der Typ, der mit dem Ball mal den Antritt hat, 3-4 Meter damit geht und dann den Abschluss sucht. Ne?
Aber meine Prognose am Anfang der Saison ist auf jeden Fall nicht aufgegangen. Da habe ich irgendwie von mindestens 3 entscheidenden Toren von Bobby Wood bis Jahresende geglaubt dran. Kam nicht so. Aber naja, mal sehen, vielleicht hat er noch seine große Zeit. Okay, wir haben 3-mal gewonnen, wieder nach diesen 5 Krisenspielen. Sag ich mal. Also irgendwie fühlt sich das doch ganz gut an, würde ich sagen. Und es geht ja auch schon bald weiter. Ne? Habt ihr zu dem Spiel noch irgendwelche Anmerkungen zu machen zum 13. Spieltag, an dem wir 26 Punkte und den 2. Platz klar gemacht haben?
Also, weil Arne das eben, glaube ich, sagte, dass es, oder du sagst, dass irgendjemand sagte, es stand dann lange Zeit 1-1 und man war nicht sicher, wohin das Spiel kippt. Kann ich noch sagen, es gab ein Interview mit Peter Neururer, also neben Helm Peter gibt es ja noch einen anderen großen Peter im Fußball. Ja, und der hatte gesagt, er hätte das Spiel auch gesehen und war sich jederzeit sicher, dass der HSV das Spiel gewinnen wird, weil sie Terodde haben. Und, ja, aber das finde ich so einfach. Wenn ein Spiel so ausgeglichen ist, gewinnt am Ende die Mannschaft in der zweiten Bundesliga die Tirode.
Die Tirode. Ja,
das lässt sich natürlich nach dem Spiel leicht sagen, aber
ja.
Ich glaube nicht mal, dass er das so gesehen hat, schon von Anfang an.
Das sagt ja jeder Kommentator, und aber irgendwie wird auch ein bisschen vergessen, dass es so drei Spiele gab, wo er wirklich hundertprozentige, die auch andere Spieler reingemacht hätten, eben nicht gemacht hat. Und auch der Elfmeter, den er geschossen hat, das war ja auch nicht Terodde-like, der dann noch im Nachschuss reinging. Aber danach ist der Knoten wieder geplatzt. Und deswegen wissen wir schon, dass wir mit, und das war ja nun, weil ich auch, okay, das war ein Terodde-Tor und unglaublich, das muss man auch sagen. Aber ja, er hat natürlich recht damit, aber irgendwie während des Spiels, finde ich, war ihm das nicht so klar. Also, ne, mir nicht. Umso mehr habe ich mich gefreut über den dritten Sieg in Folge. Und so kann es ja auch mal weitergehen, ne?
Genau, so kann es tatsächlich weitergehen, wenn du das jetzt hören willst. Weil,
ja, das möchte ich hören. Und danach machen wir eine kurze Pause und dann melden wir uns mit einem Rückblick wieder. Von der Pause werdet ihr nicht viel mitkriegen, aber so machen wir das. Ja. Also hau mal raus, gegen wen spielen wir? Und das ist ja gar nicht mehr so lange hin, ne?
Ja, was könnte da Besseres passieren, als jetzt eine Mannschaft wie Jahn Regensburg, die wir auch schon, die wir eigentlich schlagen müssen, muss ich mal sagen. Also die Statistik sieht zwar nicht so gut aus, ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Aber das rührt noch aus einer Zeit, aus der ersten Saison, wo wir uns mal zurückerinnern. Das erste Spiel gegen Jahn Regensburg war ein 0-5 zu Hause und eigentlich auch so ein bisschen der Abschied von dem Trainer Titz damals. Und ja, dann gab es noch eine 1-2 Auswärtsniederlage. Aber in der letzten Saison gab es dann auswärts schon ein 2-2 und zu Hause ein 2-1 Sieg. Also die Tendenz ist da durchaus positiv, und andersrum, die Tendenz bei Jahn Regensburg ist eher fallend. Also nachdem man in der Saison 17-18 von der dritten in die zweite Bundesliga aufgestiegen war und es auf den fünften Platz geschafft hat, wurde es danach nur noch der achte Platz und letzte Saison nur der zwölfte Platz. Jetzt steht man aktuell auf dem 13. Platz. Und kaum einer sieht mehr als erreichbar als den Klassenerhalt dieses Jahr. Also wirklich eine im Moment schlagbare Mannschaft, der ja, sozusagen der Dauerbrenner, der Rekordspieler Marco Grüttner mit 97 Spielen und auch Rekordtorschütze mit 32 Toren hat den Verein verlassen. Und ja, der Ersatz im Sturm, also der erhoffte Ersatz im Sturm, heißt André Becker. Und ja, er hat von den Profildaten hört sich das auch vielversprechend an. 24 Jahre, 1,97, Deutsch-Brasilianer, aber von der Statistik her heißt es 0 Tore, 0 Vorlagen. Die Tore und die Vorlagen machen dann eher die altbekannten Spieler. Andreas Albers hat 5 Tore, Sebastian Stolze, der letztes Jahr zum Spieler des Jahres gewählt wurde in Regensburg, 3 Tore. Und Albion Verenzi, 3 Tore, 2 Vorlagen, ist der Topscorer. Aber auch gar nicht so schlecht ist Aaron Opoku, also unser Ausleihspieler, der 2 Vorlagen und 1 Tor schon dazu beigesteuert hat. Und auch das wird, glaube ich, interessant zu sehen zu sein. Also ich denke, im letzten Spiel wurde er eingewechselt, aber ich denke, wir werden ihn auch sehen. Ja, wer ist der Trainer von Jahn Regensburg? Weiß das einer von euch?
Ja. Ich wusste das mal irgendwas.
Oder war doch was? Ich will mich damit nicht beschäftigen, ehrlich
gesagt. Ja, das macht ihm alle Ehre. Marsis Selimovic
Das lag uns auf der Zunge.
wurde von der Süddeutschen Zeitung zum unbekanntesten Zweitligatrainer gewählt, also hat diesen Titel erhalten und er ist schon seit einigen Jahren, also seit der Saison 12 im Verein, hat dann wie üblich Jugendtrainer, U19, Co-Trainer und all diese Posten bestritten und ist seit 2019 Cheftrainer. Ja, mit einem Punkteschnitt von 1,32 Punkte pro Spiel. Das ist, glaube ich, für Regensburg okay im Vergleich. Tione hat 1,86. Auch insgesamt, also jetzt nicht nur mit dem HSV. Ich komme nach wie vor zu keinem anderen Ergebnis, als dass wir da jetzt einfach mal unsere Siegesserie fortführen.
Sehr gut. Heimspiel ist das, ne, oder? Sehr gut. Vielen Dank, Jan. Wir machen mal einen kurzen Break und dann reden wir mal über den HSV 2020. Bis gleich. Jan, Regensburg also. Nächstes Spiel. Was hast du es gesagt? An welchem Tag? Ist es nicht auch Montag?
Das habe ich nicht gesagt. Das ist ein Sonntag.
Nee, Sonntag, glaube ich. Sonntag, ja.
Sonntag, also, 13.30 Uhr. 3.1.
Für uns hier in einer Woche geht es also weiter. Keine lange Winterpause. Oder sagen wir mal so, gar keine Winterpause. Die Jungs müssen am 28. glaube ich, wieder ran. Da wäre gleich meine Frage, was sagt ihr, wem nützt sowas mehr? Welchem Team nützt sowas mehr, wenn es eben keine Pause gibt? Ich habe da auch meine Theorie, die jetzt auch nicht so wahnsinnig neu ist, aber was glaubt ihr, bringt uns das was, dass wir im Grunde genommen hier durchspielen müssen oder kann das...
Ja, so eine Frage, grundsätzlich rein sportlich betrachtet, würde ich die immer erstmal direkt an Arne weiterreichen. Ich würde pauschal sagen, das bringt immer den Mannschaften am meisten was, die gerade gut drauf sind, wenn wir nicht so eine lange Pause sind. Aber Arne kann da bestimmt was Schlaueres zu sagen.
Klar. Ja. Also
ja, natürlich.
Einmal den und natürlich die, die dann doch die eine oder andere Verletzung mehr haben, hätten sich vielleicht eine etwas längere Pause gewünscht. Aber am Ende kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie du jetzt mit dieser kurzen Pause tatsächlich umgehst, ne? Also wie trainiert wird. Kann es also eventuell, also auch bei einer Mannschaft, wo es gerade gut läuft, zum Bruch führen. Wenn du durch die Feiertage dann doch so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen bist, weil du zu viel zugelassen hast oder wie auch immer. Also von daher, wenn sich da alle vernünftig verhalten, also auch gerade in der heutigen Zeit, was Corona betrifft, muss man ja auch gucken, wie da die Fälle dann aussehen werden, wenn es wieder ans Testen geht, kurz vorm Spieltag. Was sich da eventuell so ergeben hat, wie undiszipliniert vielleicht doch die eine oder andere Mannschaft oder der eine oder andere Spieler war. Aber ich glaube, bei uns ist es fast wieder mit am schwersten vorherzusagen, ob die Pause uns eher hilft oder eher nicht, weil dafür gerade so ein bisschen zu viel Unkonstanz drin ist und Leistung und Ergebnis auseinanderklaffen. Also ich glaube, bei unserer Mannschaft das vorherzusagen, ist sehr schwer. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, weil wir 3 Spiele gewonnen haben, können wir froh sein, dass es so schnell wieder weitergeht.
Also was ich... Wir können ja auch mit Länderspielpause nicht so gut umgehen. Ne? Das ist ja auch so ein Beispiel. Da haben wir auch immer einen Break.
Ja, deswegen meine ich ja und deswegen... Es ist ja keine Pause gewesen, das muss man sagen. Und worauf ich hinaus wollte, ist, weil es eben keine Pause war, bin ich der Meinung, dass es einem Team gut tut, das sehr breit aufgestellt ist. Dass eben
mehr Kohle hat, viele bessere Spieler. Du kannst immer nur 11 spielen lassen, deswegen bringt dir das manchmal eben auch nichts. Aber diese 11 vielleicht von Kiel, die so richtig top sind, die sind eben dann irgendwann auch mal müde und dann muss gewechselt werden oder es wird sich verletzt und dann hast du halt nicht immer die Spieler auf dem Platz, die gleiche Qualität bringen und vielleicht ist es bei einem Verein, wo deutlich mehr Geld ist und wir haben ja oft eine Bank, wo wir sagen, Alter, und das sagen ja auch die Kommentatoren, also da auf der Bank, da kannst du eigentlich fast noch ein zweites Team draus machen
Und so könnte ich mir vorstellen, dass uns eine nicht vorhandene Pause nicht sofort jetzt im nächsten Spiel zwingt, aber im Laufe der Saison und der beginnenden Rückrunde ab Februar vielleicht hilft. Diese blöde Pause da, Zwangs-Corona-Pause im letzten Frühjahr war ja auch eher negativ, weil sich im Grunde genommen alle Teams nochmal so richtig erholen konnten. Einige haben schlauer trainiert als die anderen wahrscheinlich und am Ende hat uns da dann nichts gebracht, dass wir jetzt ein breiteres, mit Qualität aufgestellteres Team hatten, sondern da ging es dann nach dieser Pause richtig den Berg runter. Also ich bin da guter Dinge, das ist meine Meinung dazu.
Wobei ich also einmal sagen möchte, wenn die Kommentatoren immer die Ersatzbank vom HSV aufzählen und danach in Schwärmen geraten, da werden dann aber auch immer Bobby Wood und Jung und Hinterseher mit aufgezählt. Also ja. Da geht es dann eher um die Namen als um die gezeigten Leistungen zuletzt. Ne?
Ja, also wir hatten das ja schon mal kurz angesprochen mit dem Möglichkeiten. Also es gibt jetzt ein Transferfenster, das geht vom 2. Januar bis 1. Februar. Wir haben kurz drüber geredet, aber nochmal abschließend, glaubt ihr, da tut sich was beim HSV jetzt, also auch auf anderen Positionen oder wie seht ihr das oder muss das auch gar nicht sein?
Also ich tippe, es würde sich, wenn überhaupt, nur was in Sachen Abgänge passieren. Selbst dann wird, glaube ich, keine Zugänge geben. Das glaube ich nicht.
Ja, also vielleicht Jung, vielleicht Hinterseher, irgendwie sowas, ne? Und
genau.
Ja,
wird ja. Vielleicht geht ja auch nur was, wenn Abgänge feststehen, ne? Also
ja.
Das kann ja auch sein. So oder so, dass da eigentlich überhaupt gar kein Handlungsspielraum ist. Und da musst du eben gucken, wer geht und was dadurch quasi wieder an Mitteln frei wird. Aber ich glaube nicht an Zugänge.
Und wenn du den Zugang wünschen dürftest, also außer, sag ich mal, einen zweiten Mann hinter Terodde, hättest du da noch irgendwo eine Position, wo du Bedarf siehst?
Höchstens Kiel schwächen.
Also ja, ich muss sagen, dass mir, und das ist eigentlich auch schon, das war auch schon die zweite Hälfte der letzten Saison, dass ich eigentlich langsam mal jemand anders statt Narei gern sehen würde. Ich bin selten zufrieden mit ihm.
Ja, aber ich glaube, dass mit Jatta, wenn er jetzt wieder fit ist, da wieder mehr passieren wird. Das hatten wir am Anfang der Saison, wo also auch Kittel mal so ein bisschen auf die Außen gewandert ist, Winsheimer mal von links nach rechts, dann kam Narei mal rein, dann war Jamara mal ein bisschen offensiver. Also Wagnermann geht ja auch gerne bis zur Grundlinie, wenn er dann kann. Und ich glaube, dass Jatta da eine entscheidende Rolle spielt, wie flexibel man da auf den Außenbahnen werden kann. Und das könnte Narei dann auch tatsächlich mal eine Pause bringen, wenn Jatta da wieder durchgängig mal über die Flügel marschiert. Also was ich schon mal sagte, ich glaube, das war, welches Spiel war das? Heidenheim, glaube ich, wo wir ohne Hand und ohne Duciak angefangen haben. Da fehlt dann einfach irgendwo noch ein kreativer Fuß irgendwo in der Mitte. Das kann auch mal ein Sechser sein, der sich aber aufgrund seiner Technik mal traut, den Ball so ein bisschen länger festzuhalten, um dann aber auch den kreativ weiter nach vorne zu spielen. Und wir sehen ja jetzt gerade, dass Hand deutlich weniger Spielzeit hat als in der letzten Saison. Lässt vielleicht dann gern Sommer auf irgendwas blicken. Und Duciak wird ja häufig ausgewechselt, so ab der 70. Also da hätte ich schon gerne jemanden, der das entsprechende Selbstvertrauen und die Balltechnik hat, um da kreativ Duciak zu entlasten oder zu ersetzen im Laufe eines Spiels. Aber ich glaube, der ist also am wenigsten finanziell gerade irgendwo machbar.
Ja, ich habe dir nicht zugehört.
Ich hab keinen Namen im Kopf, nur vom
so.
Spielertyp her.
Ah, okay, alles klar. Dann habe ich dir doch zugehört die ganze Zeit.
Ja, ja.
Das löblich.
Ja, also, ja.
Okay, so viel zu möglichen oder vielleicht Abgängen, Zugängen. Wir haben jetzt, wie gesagt, das 13. Spiel, 13. Spieltag mit 26 Punkten. Das war auch letztes Jahr so. Tom, welchen Unterschied siehst du zum Vorjahr? Also auch letztes Jahr nach 13 Spieltagen 26 Punkte. Wir sind nicht aufgestiegen. Was macht dich sicherer, dass wir es diesmal tun? Oder gar nicht vielleicht?
Ich war letzte Saison auch total sicher. Also
ja, so, eben.
Und deswegen, hat halt nur nicht geklappt.
Genau, aber warum klappt es diesmal? Da könnte man jetzt wieder einen Namen sagen.
Ja, also ich sage,
der es wahrscheinlich auch sein wird. Ne?
Ich sage, der Trainer ist es in dem Fall tatsächlich. Der Trainer. Ja, ich glaube, also, der passt einfach ganz gut und ist ein anderer Typ, da haben wir ja aber auch schon oft drüber gesprochen, ist halt ein anderer Typ als der vorige Trainer, kommt besser mit den jungen Leuten zurecht, stellt sich auf die Gegner ein, zieht nicht seinen Stiefel stumpf durch, weil er das immer so gemacht hat. Also ich glaube, der Trainer ist das Zünglein an der Waage dieses Mal. Und auch da muss ich sagen, ich will unbedingt aufsteigen, ganz ehrlich. Aber irgendwie schockt das ja auch mal, so ein paar Spiele zu gewinnen, oder? Da sind wir ja einer Meinung. Nichtsdestotrotz gehören wir halt nicht in die zweite Liga, sondern in die erste. Und ich hau lieber an guten Tag Dortmund weg. Und auch mal Bayern, ich erinnere mich dunkel dran, dass wir sowas auch gemacht haben. Als Heidenheim oder diese ganzen anderen Mannschaften. Auch wenn das vielleicht ein bisschen arrogant klingt, aber wir gehören halt nicht in die zweite Liga. So.
Nee, aber dann musst du ja auch gleich sagen, du haust auch lieber Bayern, das würde ja jeder unterschreiben, aber du musst dann auch sagen, ich verliere dann auch lieber mal 8-1 oder 1-8 in München, dafür aber bin ich in der ersten Bundesliga. So musst du ja eigentlich eher reden. Denn
muss ich überhaupt
nicht. Eventuell
so, also ich nee, habe ja diese...
ein bisschen realistisch sein willst.
Ja, aber realistisch also, ist ja von
der Arsch.
Ich bin ja HSV-Fan, da muss ich doch nicht realistisch sein. Ich hatte erst überlegt, ob ich sowas sage, aber dann habe ich mir das überlegt, das nicht zu sagen.
Und nee, du hast aber indirekt nicht gesagt.
Nein, du musst mir hier nicht die Worte in den Mund legen. Nein, sonst fliege ich gleich auf. Wir haben jetzt schon wieder keinen Bock. Weißt du was? Ich hab ja wohl meine eigene Meinung und natürlich hasse ich es, hoch in München zu verlieren. Ich habe diese ganzen beschissenen Niederlagen gesehen im Stadion und es war fürchterlich. Aber ich habe eben auch schon Siege da gesehen. So,
richtig. Deswegen. Richtig. Ich wollte dir auch nur recht geben, weil du gesagt hast, es ist doch mal schön,
sich nicht so an
zu gewinnen.
Ja. Ich wollte ganz gerne noch einmal ergänzen, weil Tom sagte, ist es für ihn also dann eher der Trainer als Tirode, den du wahrscheinlich im Kopf hattest, Olli. Also auch mal auf die Gegner einstellen kann, was wir zuletzt ja auch mal angesprochen hatten, ob es dann eventuell zu sehr auf den Gegner einstellen ist und dass wir da schon damit ein wenig in Frage gestellt haben. Aber mit Tune haben wir jetzt, glaube ich, einen Trainer, dem man also auch noch zugestehen muss, dazu zu lernen. Ja. Der jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange in dem Geschäft ist und dann also auch mit Hamburg, glaube ich, mit der schwersten Pflaster neben Schalke vielleicht im deutschen Fußball hat. So, und der darf da, glaube ich, auch mal seine taktischen Fehler machen. In der Hoffnung, dass er sie spätestens zwei Spiele später entsprechend nicht mehr macht und dann den richtigen Kniff gefunden hat zum Sieg.
Und Sachen, entschuldige Arne, wenn ich dich unterbreche, eben Sachen auch einsieht, ne? Und das hattest du vorher bei den Trainern eben das Gefühl, dass sie das nicht machen, insbesondere beim letzten. Ne? Also da wurde dann, naja gut, aber ich habe das schon immer so gemacht, diese fatale Aussage. Ja. Und wenn es 10-mal hintereinander nicht klappt, dann mache ich es beim 11-mal und dann klappt das. Nein, tut es eben nicht. Und das fand ich so schrecklich und deswegen bin ich so glücklich.
Ja.
Jetzt.
Ja, also tatsächlich sehe ich das ähnlich. Also mein Punkt wäre auch Tione als Trainer. Und zwar auch, weil er eben selber noch dabei ist, sich zu entwickeln und sich auch in die Bundesliga entwickeln will. Und wenn ich das vergleiche jetzt mit dem Hacking, der sicherlich daherkam und gesagt hat, boah, ich weiß, wie Bundesliga ist, ich war gerade noch bei Gladbach und habe um Europa-League-Plätze mitgespielt. Ihr müsst ja, also ihr könnt euch das einfach machen, macht einfach immer alles so, wie ich das sage. So, und wenn das dann nicht klappt, dann sind halt die anderen schuld und nicht er. Und das war so ein bisschen das, wie es wirkte. Und ja, für mich ist das auch der Punkt, dass da jemand ist, der sich mit der Mannschaft dahin entwickeln will. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg für uns. Der wird aber nicht immer, der wird auch holprig weiterhin sein, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich finde, das kann man der Mannschaft auch eingestehen, weil wenn wir mal überlegen, die erste Mannschaft, mit der wir in der zweiten Liga waren, da hatten wir, glaube ich, 8 Spieler aus dem Bundesliga-Kader mitgenommen. Und dazu kamen als Transfers Mangala, Samperio, Lasogga und Wang, der jetzt bei Leipzig spielt. Ja, also was war das für ein Kader? Und letztes Jahr, wo wir dann Hacking als Trainer hatten, kam immerhin auch nochmal Harnik dazu und dann leihweise Bundesligaspieler wie Poyampalo, Bayer und Schaub und so weiter. Also und jetzt haben wir halt einen Onana, der aus der U19 kommt, von Hoffenheim, 2 Spieler aus der eigenen Jugend, einen Winsheimer, der an Bochum ausgeliehen war und einen Trainer, der aus Osnabrück kommt. Und ich finde, das muss man schon berücksichtigen, auch wenn man natürlich weiterhin gerne den Maßstab ansetzt. Ja, das ist der HSV und der gehört nicht in die zweite Liga, aber das ist schon ein anderer Weg, den diese Leute jetzt gehen. Ne?
Ja, sehr schön, so ist das. Und da bin ich auch gleich bei meiner nächsten Frage, die dazu passt. Wer sind für euch die Verlierer und wer die Gewinner? Ich rede von der Hinrunde, die jetzt noch nicht zu Ende ist, aber bis jetzt. Wer sind die HSV-Verlierer, wer die Gewinner? Arne, fang du mal an. Ich hoffe, ich habe dich nicht überrumpelt, aber es ist eigentlich recht klar.
Also ich glaube, der größte Verlierer ist natürlich Heuer Fernandes, der, glaube ich, mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gegangen ist. Mhm. Alle anderen haben ihre Chancen bekommen, konnten mit Leistungen Aufstellungen rechtfertigen, er nicht. Und damit ist er, glaube ich, der Verlierer der bisherigen
Saison. Wobei er ja auch schon in den letzten Spielen der Rückrunde wieder gegen Pollersbeck die Nummer 1 tauschen musste. Ne? Also so ein bisschen in die Richtung ging es ja schon für ihn, sage ich jetzt mal. Aber
ich kann mir vorstellen, dass er sich größere Chancen jetzt ausgerechnet hat, weil er ja angeblich relativ gut mit dem Tune kann, nicht? Die sich ja auch kennen. So, aber natürlich, wenn du einen Ulreich haben kannst, gegen den kannst du als Heuer Fernandes mit deinen 1,57 Meter Höhe nicht anstehen.
So gemein, ey. Und gerade mal 5 cm kleiner.
Darum geht's ja nicht.
An anderer Stelle zählt das mehr.
Übertreibung macht halt deutlich, aber ihr wisst, was ich meine.
Ich habe auch noch Verlierer. Also natürlich einmal Gideon Jung, der also Hacking war noch ein Trainer, der auf ihn stand. Arne zum Beispiel nie. Aber Hacking hat eigentlich die ganze Zeit immer noch auf ihn gesetzt. Ich glaube, deswegen gibt es auch ein kleines Gerücht, dass er vielleicht nach Nürnberg wechselt. Aber der ist ja nun ziemlich außen vor. Und an Innenverteidigern haben wir ja auch eine Menge, die da spielen können. Und irgendwann kommt ein Van Drongelen zurück. Aber dann ist für mich auch ein Verlierer der Saison leider Tim Leibold, der zwar immer noch gut spielt, also es liegt an der Fallhöhe. Ne? Es liegt ganz klar an der Fallhöhe, aber bei Weitem ist das nicht mehr das, was er letzte Saison gezeigt hat. Und vielleicht ist das einfach nur eine Delle und es kommt wieder. Aber eigentlich leistungsmäßig ist es der größte Verlust, den wir haben auf dem Platz.
Ich wundere mich, dass ihr nicht Hinterseher erwähnt. Also für mich der größte.
Der war für mich letzte Saison schon abgeschmiert, ehrlich gesagt.
Und, dagegen, und bei Leibold, was meint ihr mit Leibold? Liegt das daran, dass er jetzt Captain ist? Oder hat er halt eine überragende Saison letztes Jahr gespielt oder letzte Saison gespielt und diese Saison wieder Normalform gefunden? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube einfach, auch da, der hat ja jedes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute mitgemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Typ auch irgendwann überspielt ist. Und dann passt es jetzt ja ganz gut mit seinen Adduktorenproblemen, dass er mal ein bisschen länger aussetzen kann. Und dann glaube ich schon, dass er irgendwann, wenn er nicht gleich wieder reingeschmissen wird, tatsächlich auch zu Normalform findet. Und ich sag mal, es ist ja nicht so aufgefallen, dass er letztes Mal nicht dabei war.
Also ich würde ihn auch Verlierer
als echt Glück, das glücklicherweise. Aber ich weiß, was Jan meint. Insofern ist das richtig.
Ja, das stimmt. So, das Verlierer auf hohem Niveau halt. Ne? And the winner is for you.
Ja, also
vor kurzem noch.
Also ich glaube, also aus meiner Sicht kann sich als Gewinner auf jeden Fall jemand sehen. Das ist Leistner, der nach diesem Horrorstart dieses Vertrauen weiterhin geschenkt bekommen hat, auch mit nicht so guten Leistungen doch nochmal wieder aufgestellt zu werden. Ich sehe ihn jetzt noch nicht so als Teil des Bollwerks, wie man ja jetzt schon ein paar Mal
lesen als Säule
durfte, konnte, musste. Mhm. Ich achte immer mal so ein bisschen auf ihn abseits des Balles. Mit welcher Geschwindigkeit bzw. Nicht-Geschwindigkeit, also er hinten raus schleicht und wie er sich so verhält. Und wenn der Gegner den Ball hinten rausschlägt, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, und links aus der Kamera kommt natürlich der Stürmer zuerst mit 7 Meter Vorsprung dem Ball entgegen und bekommt ihn, und irgendwann trottet Leistner hinterher. Also ich bin noch nicht so von ihm überzeugt. Aber gut, die Ergebnisse sprechen dafür, nicht die Anzahl Gegentore vielleicht, aber die Endergebnisse. Und da kann er sich, glaube ich, schon für dieses Vertrauen als Sieger sehen.
Ja, und dann ist natürlich gleich der Mann neben ihm zu nennen, Ambrosius, den hat, glaube ich, keiner wirklich auf dem Zettel gehabt vorher. Und er hat ja für seine ersten Profi-Einsätze wirklich ein sehr gutes Debüt hingelegt. Ne? Macht eine ganz solide Abwehrarbeit. Dann Warnemann, der sich immer mehr in die Mannschaft spielt und etabliert. Und dann natürlich Rinsheimer, der in seiner ersten Saison in Hamburg kaum gespielt hat, in der zweiten verliehen wurde. Und jetzt eigentlich, also auch wenn das jetzt die letzten Spiele vielleicht mal kurz ein bisschen unterbrochen war, aber eigentlich ist er mit Terodde das Top-Sturm-Duo, weil Terodde macht 14 Tore und Rinsheimer hat schon 6 Torvorlagen, und 2 Tore sind die beiden Topscorer in unserem Team.
Ja, ja, Rinsheimer hätte ich auch auf jeden Fall gesehen. Also auch wenn es jetzt bei ihm zum Schluss ein bisschen schlapp wurde, aber das ist, da kommt wieder einiges, da bin ich mir ganz sicher. Ein geiler Mann. Also, wir hatten die Gewinner, wir hatten die Verlierer. Jetzt würde ich nochmal einen Tipp von euch haben. Ihr müsst auch nicht alle nennen, aber wer steigt auf und wer steigt ab am Ende dieser tollen Saison? Was meint ihr?
Ja, also ich vergebe natürlich einen direkten Aufstiegsplatz an den HSV, ganz klar. Aber zweiter Aufsteiger und Relegationsplatz, also da muss ich sagen, kenne ich Fürth, Kiel und Bochum im Detail wirklich zu wenig, um da eventuell einen Favoriten, sprich für den zweiten direkten Aufstiegsplatz, zu nennen. Kiel macht jetzt nicht nur vom Tabellenstand her, sondern so von den Leistungen das eine oder andere Spiel nicht gegen den HSV, habe ich mir ja also auch schon angeguckt, den stabilsten Eindruck. Da gibt es also wirklich wenig Wackelleistungen, wo man so denkt, boah, der Tabellenplatz rechtfertigt das jetzt nicht so wirklich, wie wir das ja also bei dem einen oder anderen Sieg vom HSV also schon gesagt haben. Da weiß ich aber zum Beispiel nicht, wie breit tatsächlich der Kader ist. Was du sagtest, wenn die jetzt also so ein bisschen Verletzungspech bekommen, weil eben keine Winterpause da ist, ob sie das dann kompensieren können. Aber ansonsten wäre Kiel, so was ich bisher gesehen habe, tatsächlich gegenüber Fürth und Bochum konstanter, stabiler. Und dann würde ich, und ich glaube, ich würde es mir auch so ein bisschen wünschen, dass es dann also eher Bochum ist, die zumindest dann noch die Chance bekommen, wieder in die erste Liga aufzusteigen als Fürth.
Ja, was ist mit Hannover? Also die sind ja auch schon wieder dran.
Nein, die sind auch aber so scheiße, ey, dass wir gegen die verloren haben. Das kann ich bis heute nicht begreifen.
Ja. Also Hannover, das wäre schon fast ein Wunder. Dann, also ich glaube eher, dass Düsseldorf nochmal oben rankommt. Vielleicht sogar Nürnberg. Hannover fand ich, also alleine das, was sie bei uns abgeliefert haben, fand ich so abschreckend. Dass,
ja, abstoßen sogar.
Da müsste so viel passieren. Ich glaube,
Tom war auch schon bei den Absteigern.
Ja, ja, das also, ist auch ein interessantes Thema, die Absteiger, weil da steht ja auf Platz 17 eine Mannschaft. ja, wollen wir, dass die absteigt? Oder
ehrlich gesagt ist mir das fast egal.
Ja, das wollen wir. Nee, ich weiß nicht, das will ich gar nicht. Das ist mir egal. Nächstes Jahr.
Nein, du nicht.
Auf jeden Fall nicht mehr mit der in einer Liga mit der Mannschaft.
Also wen wir ganz vergessen haben, weil Hannover ist ja Zwölfter, ne? Also mit 11 Punkten Rückstand auf Kiel. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr wirklich beachten. Aber also gefühlt habe ich von Düsseldorf immer nur sowas wie 0-5 Niederlagen mitbekommen. Aber die sind tatsächlich punktgleich mit Bochum auf dem 5. Platz. Und da muss man, glaube ich, auch noch mal konkreter hingucken.
Ja, mein Würzburg ist...
Dann klafft schon eine Lücke zu Aue mit 4 Punkten Rückstand. Also die ersten 5 werden es definitiv unter sich ausmachen, denke ich. Hannover hat einfach zu viel Schwächephasen und auch Nürnberg tut sich schwer, um regelmäßig mit 3 Punkten mal wirklich oben ranzukommen. Also ich glaube, die ersten 5, die es jetzt sind, machen es unter sich aus und ja, dann wechseln nach Bochum und führt die Plätze und dann können wir so einlaufen, meinetwegen.
Ja, und wir wollen jetzt auch keine Prophezeiung groß machen, wer absteigt, das werden wir dann sehen, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist ja eins klar, wir steigen auf. Also das ist ja völlig klar. Ja.
Also ich finde, St. Pauli ist wirklich eine Mannschaft, die in die zweite Bundesliga gehört. Und wenn wir in der ersten Bundesliga sind, wo wir hingehören, dann ist doch auch alles gut so.
Ja, finde ich auch. Weil letztendlich ist es Hamburg und dann soll das auch so sein. Ja, erste und zweite Bundesliga gerecht aufgeteilt. Ja, das ist meine Meinung. Leute. Das war der 33. Podcast dieses Jahr. Und liebe Jungs, ich möchte mich auch mal bei euch bedanken, lieber Tom, Arne und Jan, dass ihr das schön durchgezogen habt mit mir. Wir hatten es ja oft nicht leicht, jetzt wieder Zoom. Wer weiß, wie lange der Scheiß noch geht. Wir sehen uns immer gerne und das ist auch immer sehr nett. Aber wir haben es trotzdem durchgezogen. Das finde ich immer sehr geil. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, auch ein Dank geht natürlich an die Hörer, hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern haben wir immer wieder erwähnt, dass wir Hörer überall haben und die sich dann vielleicht...
Olli, sag's doch nochmal.
Nein, das mache ich. Ich schreib die Länder nochmal alle auf, aber es sind einige und die da, ich stelle mir das mal vor, die in der Hütte irgendwo in Sibirien sitzen und der einzige Kontakt unser Podcast ist, den wir jetzt noch abgeliefert
genau.
haben.
Genau.
Da bin ich immer sehr stolz auf uns. Also Dank an die Hörer, Dank an euch und wenn ihr jetzt nichts Großes mehr zu sagen habt, dann kann ich nur sagen, auf einem Aufstiegsplatz zu Silvester steht nur der HSV.
Super Sache.
Und in diesem Sinne, guten Rutsch, Jungs. Kommt gut rein und dann geht's ja auch schon wieder los mit dem HSV. Nächste Woche, übernächste Woche. Tschüssi.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ciao.